Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Europa erklärt hier bei eurem Lieblingspodcast natürlich, Götterfunken, die Lauschfrequenz für europapolitische Ohren in alter Besetzung. Ich glaube, ihr habt uns vermisst.
Ich hoffe doch,
ihr habt natürlich uns vermisst. Wenn nicht, dann wäre es schlecht. Also ich bitte euch, natürlich habt ihr uns vermisst. Die heutige Folge ist tatsächlich eine Fortsetzung einer alten Episode. Ihr könnt euch bestimmt dran erinnern, weil ihr hört natürlich alle Folgen. Vor ein paar Wochen haben wir über einen Drogenreport aus dem vergangenen Jahr gesprochen, bei dem ja auch das Abwasser verschiedener europäischer Städte auf Restbestände verschiedener Drogen getestet wurde.
Und dabei haben wir halt einmal geschaut, welche Drogen denn eigentlich in Europa so konsumiert werden und vor allem wo und ja, was man da so im Abwasser alles gefunden hat. Außerdem haben wir uns mal die am häufigst konsumierten Drogen ja so ein bisschen genauer angesehen und das mal ein bisschen eingeordnet, uns mit ihrem Suchtpotenzial und auch den gesundheitlichen Folgen befasst. Und heute bauen wir sozusagen darauf auf und schauen einmal weiter, und zwar auf die Ebene der EU-Politik beim Thema Drogen. Also was gibt es da bereits an Gesetzen, welche Debatten werden geführt und wie geht die Europäische Union generell mit diesem Thema eigentlich um?
Das war auch die Folge noch mit Annika, mit unserer Praktikantin. Liebe Vielleicht Grüße. Schon mal, ja, liebe Grüße an dieser Stelle. Und das war auch die Folge, wo ich so ein bisschen vom Glauben gefallen bin, weil Rostock teilweise auch nicht selten vertreten war in der Liste. Das fand ich sehr erstreckend. Aber ja, weiter im Thema. Wir starten einmal mit der Grundidee, die sich hinter dieser EU-Drogenpolitik auch verbirgt. Die EU verfolgt hierbei nämlich seit Jahren einen sogenannten balancierten Ansatz.
Das heißt konkret, dass es einfach darum geht, das Angebot an Drogen zu reduzieren, also letztlich den Drogenhandel zu bekämpfen. Außerdem soll die Nachfrage eben nach Drogen sinken, indem viel auf Präventionsarbeit und auch auf Therapieangebote gesetzt wird.
Ja, und der dritte Part für diesen hier balancierten Ansatz ist dann noch, Schäden auch zu reduzieren. Also das bezieht sich dann eben auch auf die Gesundheit der Bürger und BürgerInnen in Europa, welche natürlich geschützt werden soll.
Also zusammengefasst, Sicherheit plus Gesundheit plus soziale Stabilität gleichzeitig, das sind so diese drei Säulen. Und wichtig bei solch einer Gleichung ist es natürlich, sich auch mit Zahlen und Statistiken auseinanderzusetzen. Wie schon erwähnt, hört dazu auch gern nochmal unsere erste Folge. Da haben wir das ja eben besprochen. Die verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes. Aber natürlich geht es bei diesem ganzen Thema auch um Menschenrechte, die man im Blick haben muss. Natürlich geht es auch darum, den Gedanken der europäischen Gemeinschaft irgendwie aufrechtzuerhalten. Das bedeutet, dass man da eben auch zusammenarbeitet, weil Drogen und Drogenhandel hört ja nicht an Ländergrenzen auf, sondern das ist eben ein großes Thema, bei dem man eben am Strang ziehen muss.
Ja, ich weiß auch nicht, warum passend dazu oder nicht passend dazu. Ich habe früher immer Narcos gesuchtet, die Serie.
Ja.
Und meine Bachelorarbeit hat sich auch so ein bisschen, jetzt nicht auf europäischer Ebene, aber auch so ein bisschen auf dieses Thema bezogen. Wir bleiben aber natürlich in der EU und die EU selbst befasst sich ja natürlich auch schon länger mit dem Thema und hatte bereits von 2021 bis 2025 auch so eine entsprechende Drogenstrategie, wo es halt eben um die drei eben genannten Kernbereiche geht, also Angebotsbekämpfung, Nachfragebekämpfung und auch Schadensminderung.
Seit 2025 hat sich der Fokus dann ein bisschen mehr auf das Thema Sicherheit verschoben und diese neue Strategie der EU-Kommission, welche im Jahr 2025 veröffentlicht wurde, setzt eben ganz neue Schwerpunkte. Einer davon ist die Zerschlagung krimineller Netzwerke und auch die Stärkung des Kampfes gegen organisierte Kriminalität.
Außerdem geht es auch um die Kontrolle von Drogenausgangsstoffen, also die Stoffe, aus denen dann später Drogen synthetisch hergestellt werden. Auch ein weiterer Schwerpunkt ist noch die Überwachung, die Datenerhebung und natürlich auch die entsprechenden Frühwarnsysteme.
Zusätzlich wird der Fokus auf synthetische Drogen verschoben, da diese als wachsende Bedrohung ja so ein bisschen gesehen und betitelt werden. Auch geht es um den Ausbau von Hafenkontrollen und internationalen Kooperationen mit anderen Staaten.
Der neue Aktionsplan gegen den Drogenhandel ergänzt die Strategie der EU mit konkreten Maßnahmen. Da zählt zum einen eine bessere Zusammenarbeit rein zwischen Polizei, Zoll und Justiz, aber auch die Zerschlagung von Drogenhandelsrouten und Laboren ist da ein wichtiges Thema.
Der Aktionsplan sieht außerdem vor, neue Substanzen schneller auf dem Schirm zu haben und dann eben auch zu kontrollieren und natürlich auch drogenbezogene Gewalt einzudämmen. Das sind ja alles mehr so Sachen auf dieser, ich sag mal, Handelsebene und so Herstellungsebene, also wo kommen die Drogen her, wie werden sie verteilt. Aber wir hatten es schon gesagt, auch Gesundheit und vor allem Präventionsarbeit finden natürlich ihren Platz in dem neuen Plan.
Wobei auch immer, hast du schon erwähnt, so neue Substanzen schneller auf dem Schirm zu haben und zu kontrollieren, ist, glaube ich, eine Mammutaufgabe. Also das ist ja so ein schneller Wandel auch, und da kommt ja immer wieder mehr und hier und da, und hast du nicht gesehen. Also ich glaube, wir können nicht mal alles aufzählen, was es gibt.
Nee, garantiert nicht.
Aber ja, trotz halt des auch erwähnten, ja, stärkeren Fokus eben auf Sicherheit beschäftigt sich die Strategie ja mit Prävention, Therapiemöglichkeiten, aber auch mit einer Wiedereingliederung von Menschen. Vor allem der Schutz junger Menschen ist hier sehr, sehr wichtig, und auch der verbesserte Zugang halt eben zu diesen Behandlungen und auch zu den Hilfsprogrammen.
Man sieht also, dass Drogenabhängigkeit absolut auch ein Gesundheitsthema ist. Ich glaube, das ist auch kein neuer Fakt. Aber diese Pläne, die wir jetzt vorgestellt haben, stoßen nicht überall auf Anklang. Aus der Zivilgesellschaft gibt es auch durchaus Kritik. Und der hauptsächliche Kritikpunkt, den wir jetzt bei der Recherche ausmachen konnten, ist ein zu starker Fokus auf das Thema Strafverfolgung und auf der anderen Seite eine Vernachlässigung von Gesundheit und Schadensreduzierung.
Und genau da kommt dann die Initiative My Brain, My Choice ins Spiel. Das ist ein Zusammenschluss von über 80 zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich halt auch sehr mit der Herkunft von Drogen beschäftigt haben und halt eine differenzierte Bearbeitung des Themas durch die EU und auch andere Politikebenen fordern.
Zum einen ist so ein bisschen die These, die jetzt von dieser, von diesem Zusammenschluss irgendwie gebracht wird, ist, dass es zum Beispiel kein sauberes Kokain gibt. Also da wird es jetzt halt an dieser Beispieldroge Kokain irgendwie festgemacht. Und da wird halt argumentiert, dass Kokain immer Teil eines gewaltgeprägten illegalen Marktes ist und der Konsum auch eigentlich immer mit organisierter Kriminalität, Gewalt, menschlicher Ausbeutung, vor allem eben in den Produktionsländern in Lateinamerika einhergeht. Und gleichzeitig, so die Initiative, wird oftmals so ein bisschen wie so eine moralische Schuldzuweisung irgendwie betrieben an den Konsumierenden, welche eben laut den Kritikern zu kurz greife.
Die KritikerInnen sind da sehr deutlich und sagen, dass der aktuelle Ansatz aus Verboten und Strafverfolgung ineffektiv sei und teilweise sogar auch eher ursächlich für die Gewalt dann schlussendlich ist. Die Begründung liegt darin, dass ein Verbot eher kriminelle und nicht kontrollierbare Märkte halt eben stärkt, und beispielsweise werden auch Ressourcen falsch eingesetzt, also zum Beispiel wird eben oftmals gegen Konsumierende ermittelt, statt halt gegen diese Netzwerke, und das führt letztendlich dann zu zunehmenden Gewaltspiralen und auch Repressionen.
Drogenpolitik, und das hat ja auch die EU zu Teil mit ihrer neuen Strategie auf jeden Fall mit eingebunden, ist auch einfach eine Menschenrechtsfrage. Das ist ja eben schon ein bisschen angeklungen mit diesen Gewaltspiralen und auch den Lebensbedingungen und Arbeitsbedingungen von Menschen, die sowas halt herstellen müssen. Durch sehr strikte Drogengesetze kann es eben zu Masseninhaftierungen kommen, was oft mit einem sehr hohen Grad an Militarisierung auch einhergeht. Dann ist natürlich so ein bisschen die Frage, wen trifft denn diese Gewalt dann eben in den produzierenden Ländern? Also sind das wirklich die richtigen Leute, die da inhaftiert werden? Beziehungsweise dann auch jetzt auf europäischer Ebene, wen trifft das hier? Das sind dann eben oft die KonsumentInnen. Und das sind dann eben statistisch gesehen auch vor allem oft die armen Bevölkerungsgruppen oder auch marginalisierte Gruppen. Und da stellt sich so ein bisschen die Frage, okay, muss da vielleicht nochmal nachgeschärft werden bei dem ganzen Thema Strafverfolgung, und wen will man da eigentlich wirklich erwischen?
Vor allem kurz nochmal dazu gesagt, diese armen Bevölkerungsgruppen, die es ja dann schlussendlich trifft, das sind ja auch die es irgendwie aus einer Not heraus machen müssen. Also ist ein ganz großes Ding oder Thema ja auch in den lateinamerikanischen Ländern, aber hier natürlich auch. Also die ärmeren Bevölkerungsgruppen sind die es am Ende am meisten trifft, sind aber auch die meistens gar keine andere Wahl mehr hatten, aus anderen Gründen. Das ist wahrscheinlich nochmal eine extra Podcast-Folge wert.
Absolut.
Aber ja, natürlich stellt sich da so diese große politische Frage, hilft eine Legalisierung von Drogen und die Regulierung der Märkte, um diese Gewaltspiralen, um Drogenherstellung und auch Handel überhaupt einzudämmen?
Auch die Entstigmatisierung von Konsumierenden ist ein immer wieder aufkommendes Thema, was ja auch eben oft mit diesem KonsumentInnenschutz einhergeht, den die Europäische Union in ihrer Drogenstrategie vorsieht. Also auch das sieht man, wird bearbeitet, ist halt, muss sich die nächsten Jahre halt rausstellen, ob das so der richtige Weg ist, wie es halt formuliert wird.
Also es lässt sich zusammengefasst erstmal sagen, dass die offizielle EU-Linie eine Balance aus Sicherheit und Gesundheit fördern möchte, aber auch einen stärkeren Fokus eben auf Kriminalitätsbekämpfung legt.
Die zivilgesellschaftliche Kritik daran sagt, dass genau dieser Ansatz das eigentliche Problem verstärkt und fordern daher eine ja radikalere Reform statt nur eben ja feine Justierungen. Als eine Frage zum Beispiel, wenn es kein in Anführungsstrichen sauberes Kokain gibt, liegt das Problem dann wirklich bei den Konsumierenden oder halt eher bei der Politik dahinter?
Ein Punkt dazu ist, dass die Nachfrage ja überhaupt erst den Markt antreibt. Also jede Linie Kokain finanziert indirekt Kartelle, Gewalt und auch Ausbeutung. Und außerdem sind die Risiken von Drogenkonsum bekannt, dass sie nicht nur gesundheitlich irgendwie schädlich sind, sondern halt eben auch auf der Ebene der Gewalt ja in den Produktionsländern eine ganz, ganz riesige Rolle spielt.
Der zweite Teil ist ja ein bisschen die Frage eben nach der Verantwortung auch der Politik. Illegalität von Drogen schafft erstmal keine Regulierung. In der Folge entsteht Gewalt durch illegale Marktstrukturen, die halt gar nicht mehr kontrollierbar sind. Und vor allem gibt es auch keine Qualitätskontrollen. Da haben wir in der letzten Folge auch schon ein bisschen drüber geredet, gibt ja auch in Deutschland so Ansätze, dass man seine Drogen testen lassen kann. Das ist jetzt wieder beim Konsumenten-Konsumierenden angesehen. Auch da gibt es Pro- und Kontra-Argumente. Ist das jetzt
wirklich?
Wir hatten
es ja auch einmal kurz in der Folge schon mal angesprochen, also thematisiert, ob das jetzt Pro, Kontra und so.
Genau, also bringen da eben diese liberaleren Qualitätskontrollen was oder sollte man es einfach verbieten? Trotz ja auch seit Jahrzehnten bestehender ja Strafverfolgung und auch Kriminalitätsverfolgung steigt ja dennoch die Verfügbarkeit von Drogen und eben auch der Konsum. Das sieht man ja eben in diesen Statistiken, auch die wir uns in der letzten Folge angeguckt haben.
Hat man deutlich gesehen, genau. Also hört da wirklich gerne nochmal rein.
Und die kriminellen Märkte wachsen letztlich trotz Regulierungen weiter. Und das macht ja dann eben auch so ein bisschen die Frage auf, wie sinnvoll ist dann diese Linie der Politik, die jetzt seit Jahrzehnten irgendwie so in einer ähnlichen Form gefahren wird oder wann muss halt auch mal Veränderung her?
Die Gesundheit der Menschen war ja jetzt auch schon mehrmals Thema. Auch da gibt es ja in der EU-Drogenstrategie den Fokus auf Prävention, Therapie und auch Schadensminderung, der wichtig ist. Aber der muss natürlich laut Kritiker, Kritikerin immer noch weiter ausgebaut werden.
Ein weiteres Problem ist auch, dass die EU oder auch Deutschland nur begrenzt ja so legislativen Einfluss auf globale Drogenmärkte hat mit ihren Gesetzen. Also mit irgendwelchen Abkommen und Gesetzen, die bei uns vor Ort greifen, können halt nur schlecht Drogenkartelle in Lateinamerika bekämpft werden, logischerweise. Da kommt man auch zu einem weiteren sehr, sehr großen und komplexen Problem bei der ganzen Thematik. Die Hauptlast des globalen Drogenproblems tragen vor allem Länder des globalen Südens und der Konsum wird eigentlich großteils im globalen Norden getätigt. Also hat man hier auch wieder einfach ein sehr krasses Gefälle eben zwischen globalem Norden, globalem Süden. Und die Verantwortung liegt demnach eigentlich viel mehr auf der Ebene von internationalen Machtstrukturen.
Ja, spannend ist dabei natürlich auch die Frage, wie Drogen überhaupt nach Europa kommen. Gelangen ja über so ein hochkomplexes Geflecht aus See, Luft und auch Landwegen nach Europa. Und dabei nutzen kriminelle Netzwerke sowohl legale Handelswege als auch spezialisierte Schmuggelmethoden.
Ein Transportweg, du hattest es gerade gesagt, ist der Seeweg und das ist eigentlich auch somit der bedeutendste Weg, vor allem für Drogen wie Kokain, das eben vornehmlich aus Südamerika stammt. Und die Droge wird dann oft in Schiffscontainern mit anderen legalen Waren, häufig Bananen zum Beispiel oder Ananas. Gibt es einen richtigen Plural für Ananas?
Vor einigen Tagen gab es auch, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, wurde, ich will jetzt auch nicht falsch was sagen, das ist jetzt so ein bisschen gefährliches Halbwissen, aber auf jeden Fall so ein LKW, der hatte dann Skims, das ist diese Unterwäschemarke von Kim Kardashian. Wo dann die Drogen versteckt waren. Also, glaube ich, tonnenweise.
Ja. Genau, also Schmuggler nutzen dann einfach diese legalen Wagen, seien es jetzt solche Modeprodukte, aber halt vor allem auch Gemüse- und Obstlieferungen und nutzen halt auch den Zeitdruck, vor allem eben bei verderblichen Gütern aus, weil dadurch ganz oft Grenzkontrollen einfach kürzer gehalten werden, weil eben so eine Packung Bananen dann natürlich auch irgendwann schimmelt und schlecht wird. Und deswegen gibt's da bei den Lieferketten halt andere Regelungen als jetzt bei nicht verderblichen Produkten. Und genau das wird an der Stelle oft ausgenutzt.
Ich weiß nicht, ob von unseren ZuhörerInnen die Leute die Serie Euphoria kennen. Da gibt's gerade eine dritte Staffel, beziehungsweise ist sie jetzt gerade zu Ende gegangen, die dritte Staffel. In den ersten Folgen ist da der Schmuggel auch sehr großes Thema. Ist nichts Neues, glaube ich, für niemanden von uns, aber ist trotzdem nochmal unschön irgendwie zu sehen. Ja. Ich erspare uns jetzt mal die Details. Ja. Auf jeden Fall diese Nordseehäfen, also Antwerpen, Rotterdam und auch Hamburg, haben diese traditionellen Einfallstore, wie wir sie in Spanien und Portugal hatten, als wichtigste Importdrehscheibe auch abgelöst.
Auch der Landweg ist sehr beliebt, um Drogen zu transportieren. Vor allem passiert das über den Balkan. Das ist eine sehr hochfrequentierte Route. Da geht es vor allem um Heroin aus Afghanistan, was primär über den Landweg, also über die Türkei und die Balkanstaaten, nach Westeuropa dann eben transportiert wird.
Und kleinere Mengen werden auch häufig per Luftfracht oder durch Kurierpersonen, sogenannte Bodypacker, transportiert, eingeschmuggelt, die dann die Päckchen im Körper transportieren. Passend dazu, wie gesagt, ne, die ersten paar Folgen
von
Euphoria.
In Europa gilt vor allem Albanien als zentraler Knotenpunkt für den internationalen Drogenschmuggel nach Europa. Das Land hat sich von einem primären Produzenten, vor allem für Cannabis, zu einem mächtigen Akteur im globalen Kokain- und auch Heroinhandel entwickelt.
Albanische Clans kontrollieren mittlerweile auch weite Teile der Lieferkette von Südamerika bis nach Europa und arbeiten dabei direkt halt mit Kartellen wie dem kolumbianischen Clan del Golfo zusammen, und Schätzungen zufolge ist das Balkankartell für etwa ein Drittel der Kokainzufuhr in die EU verantwortlich.
Die Clans sind oftmals hochprofessionell organisiert, sie sind international vernetzt und nutzen auch modernste tatsächlich Kryptokommunikation. Also da ist jetzt nicht klassisch, wie man sich das in so einem Mafia-Film vielleicht vorstellt, so ein Bündel, dickes Bündel Geld im Umlauf, was dann irgendwie ausgetauscht wird, sondern da geht's eben ganz, ganz viel mittlerweile um Kryptowährungen. Und außerdem sind die Kartelle dafür bekannt, ihre Skrupellosigkeit durchzusetzen gegenüber Rivalen. Und investigative Berichte und Quellen wie zum Beispiel Arte weisen darauf hin, dass die Macht der Drogenbarone bis in politische und auch wirtschaftliche Kreise Albaniens und auch anderer Staaten reichen kann, was natürlich den Kampf gegen die Kriminalität weiter erschwert.
Du bist ja jetzt gerade hier in Rostock im Master.
Ja.
Und da habt ihr ja auch Lateinamerika.
Das ist korrekt.
Habt ihr schon das Thema? Ich hatte das ja auch, das Seminar. Und seid ihr noch nicht so weit? Werdet ihr noch kriegen? Gerade auch in Lateinamerika, also die sind überall wirklich skrupellos. Das war mir vorher auch schon bewusst. Das war mir auch schon unverschönt bewusst. Aber da ist es irgendwie nochmal mir bewusster geworden. Ja, wirst du noch kriegen mit deinem Seminar. Aber das hast du jetzt schon, ne?
Ja, aber das Thema noch nicht. Sprechen wir vielleicht nochmal genauer drüber.
Weiter im Thema, also diese Gewinne aus dem Drogenhandel werden auch häufig über komplexe Firmengeflechte und Bauprojekte in Europa gewaschen. Haben wir alle irgendwie schon mal von gehört. Irgendwie ein Indiz dafür ist auch immer nur, wenn man mit Bargeld zahlen kann. Ist immer ein bisschen komisch, aber um halt eben diesen Schmuggel auch einzudämmen, kooperiert jetzt beispielsweise die albanische Polizei eng mit europäischen Behörden wie der italienischen Guardia di Finanza. Und ja, trotz eben zahlreicher Festnahmen und auch Beschlagnahmung bleibt diese Bekämpfung der organisierten Kriminalität eine der größten Hürden tatsächlich für den angestrebten EU-Beitritt des Landes. Also Albanien ist Beitrittskandidat, haben auch diesen Beitrittskandidatenstatus schon etwas länger. Aber ja, da zählen halt diese Kopenhagener Kriterien rein, die irgendwie auch erfüllt werden müssen. Und auch so gibt die EU immer nochmal verschiedene Kriterien vor, ne, wo man sich noch bessern kann. Und ja, solange das noch nicht der Fall ist, kann ein Land nicht beitreten.
Genau, und das macht es eben vor allem beim Thema Rechtsstaatlichkeit, nehme ich mal an, eben für Albanien auch sehr, sehr schwierig. Genau, aber wir haben jetzt einmal, glaube ich, einen ganz umfassenden Überblick über die verschiedenen Ansätze der Drogenpolitik in der EU geredet und uns auch mal die ganze Kritik dazu angesehen. Das Thema ist, wie ihr bestimmt jetzt gemerkt habt, sehr komplex und nicht einfach irgendwie zu durchdringen oder auch irgendwie ja ansatzweise leicht zu beantworten.
Ja, also schlussendlich lässt sich da auch sagen, dass es ein globales Thema ist, welches auch weiterhin große Debatten in der Politik auslöst, aber auch diese Debatten weiterhin braucht.
Wir hoffen, ihr könnt euch jetzt oder habt jetzt ein bisschen besseres Bild über die Ansätze der EU-Drogenpolitik bekommen. Und wie zu Beginn erwähnt, hört auch gern nochmal in unseren ersten Teil zum Drogenkonsum in Europa rein. Da findet ihr alles Wichtige zu in den Shownotes.
Genau, also die Folge werden wir euch nochmal in den Shownotes verlinken. Ansonsten seht ihr da auch nochmal die Verlinkung zu unseren Social-Media-Kanälen. Und auch weitere Infos, falls wir irgendwie nochmal Veranstaltungen vor Ort haben, werden wir euch das da alles reinpacken. Ansonsten beenden wir die Folge wie gewohnt mit Grüßen. Auch ein bisschen komisch in dieser Folge jetzt jemanden zu grüßen.
Das klingt automatisch so als, na ist egal. Ja,
ja, ich weiß, was du meinst.
Aber ich weiß schon, wen ich grüße. Er hat sich beschwert, dass ich es bei der Fußballfolge vergessen habe. An dieser Stelle herzliche, ganz, ganz liebe Grüße an Leo und eure Meisterschaft in der Premier League.
Ich grüße Edin, der wird das nicht hören.
Aber falls, dann wäre es richtig cool. Dann würde er sich bestimmt ganz toll freuen.
Bestimmt.
Okay. Na dann, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und bis dahin bleibt aufmerksam und wir wünschen euch eine schöne Woche.
Bis dahin, ciao. Tschüss.